Heute bei «Apropos» Schwule in der Armee.
Bei der Telekom, es war ein riesen Druck. Weil ich habe in mir innen einfach das Coming-up für mich selber schon längstens gehabt. Ich habe meine Schwester das in der 9. Klasse gesagt und sie konnte sehr gut damit umgehen.
Bis 1992 ist Homosexualität in der Armee unter Strafe gestanden. Wer sich geoutet hat, der hat müsse aus der Armee und hat per Code einen entsprechenden Eintrag ins Dienstbüchle bekommen. Abnorme sexuelle Veranlagung. Für die Betroffenen, die während dieser Zeit die Rekrutenschule gemacht haben, ist das häufig eine grosse Belastung gewesen und hat auch Folgen im zivilen Leben gehabt.
Und die Eltern haben es ein bisschen später gesehen. Aber ein riesen Druck einfach von der Umgebung, von der Situation RS. Und ich weiss einfach nur, dass ich immer stiller geworden bin und dass mir sehr schlecht gegangen ist.
Heute, 30 Jahre später, will die Armee das Kapitel ihrer Geschichte aufarbeiten und herausfinden, ob Schwule in der Armee Unrecht widerfahren ist. Wie war das damals genau gewesen? Das hat der Bundeshausdoktor Cyril Pinto herausfinden. Und darum ist jetzt zu Gast bei «Apropos» im Dächer-Podcast vom Tagesanzeiger und der Redaktion der Media. Ich heiße Philipp Loser. Hoi, Cyril.
Hallo, Philipp.
Cyril, hast du noch ein Dienstbüchlein?
Ich habe mein daheim irgendwo im Keller, ja.
Das ist so ein bisschen blau-rot, nehme ich an. Du bist noch nicht so lange her, als du in der Armee warst.
Ich habe den RS 2003 gemacht und habe abgegeben vor 10 Jahren hier im Kanton Zürich. Da hat es am Schluss noch so eine halbe Flasche Weisswein gegeben. Oder zum Kochen gebraucht.
Für deine Geschichte, die wir jetzt gerade drüber schwätzen, hast du ganz viele Dienstbücher angeschaut. Und die haben jetzt anders ausgesehen, aber andere Farben. Die waren alle ein bisschen älter gewesen. Und bei diesen Dienstbüchern bist du häufig auf eine Abkürzung gestossen. NMIV 255. Zuerst einmal, was heisst NM?
Genau, das ist die Nosologia Militaris. Das ist eigentlich die Definition oder ein Sammelsurium von Beschwerden, die man haben kann, die eine Rolle spielen, wenn man Militärdienst leistet oder eben wenn man genau untauglich ist und nicht Militärdienst leisten kann.
Das heisst, so eine NM haben wir bekommen, wenn man untauglich geworden ist.
Genau. Und da gibt es verschiedene Kategorien. Das ist ganz lange ist das wie ein Geheimnis gewesen. Nur die Fachärzte oder die Aushebungsoffiziere haben überhaupt Zugang zu dem Zahlencode gehabt. Und jetzt heute kann man, wenn man will wissen, wenn man in seinem Dienstbüchlein so einen Eintrag hat, kann man zur Unibibliothek hier in Zürich bei der Medizin. Man kann das Interesse anmelden und dann kann man das dreibändige Werk anschauen. Und da steht drin, was genau welcher Code bedeutet.
Drei Bände mit Abkürzungen.
Genau. Und jetzt hier in dem speziellen Fall geht es um die Beschwerden oder Gebrechen von der Kategorie 4. Das sind psychische Gebrechen. Und damals, also wir reden jetzt von der Zeit von 1970 bis Ende 80er Jahre, ist zum Beispiel ein Code definiert gewesen, das ist die Nummer 255 gewesen, das ist die abnormale sexuelle Veranlagung.
Wie hat man so einen Eintrag bekommen?
Das ist eine Weisung drinstanden vom Oberfeldarzt. Der ist für die Beurteilung von diesen Normabweichungen, wie man dem gesagt hat, ist der verantwortlich gewesen und hat das auch so definiert. Und so ein Eintrag jetzt wegen schwul sein, also wegen abnormer Sexualität, wie das damals geheißen hat, hat man bekommen, wenn man sich öffentlich geoutet hat, also wenn man bekennender Homosexueller war, wenn man sich im Dienst nicht zurückhalten konnte, wie es da drin heisst, oder wenn man so Klicken gebildet hat.
Weiss man, wie viele Leute so einen Eintrag hatten?
Das ist überhaupt nicht bekannt, man weiss es nicht, es gibt Schätzungen, aber man muss natürlich auch sagen, zu dieser Zeit hat praktisch niemand sich offen geoutet in der Armee. Das war ein riesen Tabu gewesen. Und es ist noch dazu gekommen, dass es bis 1992 ja auch unter Strafe gestanden ist.
Jemand, der NMIV 255 in seinem Büchlein hatte, ist der Hans-Uli Stoller. Wer ist er?
Als junger Mann ist er in Taras. Er war damals schon im Lehrerseminar, junger Primarlehrer im Emmental, in einer ganz konservativen Gegend. Er ist damals eingekriegt, 1974 in Taras, von der Übermittlerin Kloten. Und er war jemand, der in dem Umfeld, das ist ein sehr schwulenfeindliches Umfeld, wo blöde Sprüche gemacht worden sind, wo wirklich ein Umfeld war, wo er das Gefühl hatte, hier bin ich bedroht, wenn ich aufleige, wenn irgendjemand mitbekommt, dass ich homosexuell bin, dann geht es mir dann nach Kragen.
Und ich weiss einfach nur, dass ich immer stiller geworden bin und dass mir sehr schlecht gegangen ist.
Und das hat ihn so extrem mitgenommen, dass er am Schluss nicht schlafen konnte. Er ist sich bedroht vorgekommen und er hat euch nachher gesagt, das halte ich nicht mehr aus, darum gehe ich zum Doktor.
Das war wahrscheinlich der Grund, dass der Waffenplatzarzt mich überhaupt hat lassen und dann kann ich ja sehr schnell zum Doktor gekommen ist. Oder?
Und der Doktor hat dann was gemacht?
Der hat ihn dann zum Psychiater geschickt und der Psychiater hat ihn dann ganz konkret gefragt, ja, was ist das Problem, warum kannst du nicht mehr schlafen? Und er hat sich gegenüber ihm dann geoutet und gesagt, ich bin schwul und ich habe in dem Umfeld fühle ich mich bedroht. Mhm.
Und als Folge von dem ist er nachher aus der Armee, ist untauglich gewesen, hat einen Eintrag bekommen.
Ich einfach für mich noch die Erinnerung, ich bin dort aus der RS aus den Kloten, links und rechts irgendein Soldat, der mich geführt hat, eingehängt, dass ich dann nicht abgehen. Und mit Blaulicht. Und das ist für mich, das gehöre ich noch.
Hat er auch Strafe bekommen, wenn du vorhin gesagt hast, dass bis 1992 Homosexualität in der Armee strafbar war?
Nein, allein das Schwulsein ist nicht unter Strafe gestanden. Es ist, wenn es zu Kontakt kommt, dann ist das unter Strafe gestanden. Aber hier im Fall von Hans-Ueli Stoller ist es so gewesen, dass er einen Eintrag ins Dienstbüchli bekommen hat und er dann einfach entlassen worden ist aus dem Militärdienst. Er war dienstuntauglich gewesen. In seinem Fall ist das auch so gewesen, dass er Militärpflichtersatz hat müssen zahlen und zwar nicht wenig.
Er wäre ja eigentlich gerne ins Militär gegangen. Jetzt mal abgesehen von diesem ganzen schulenfeindlichen Umfeld, oder nicht?
Gut, das hat einfach dazugehört. Damals ist praktisch jeder ist ins Militär gegangen. Es hat ein paar wenige gehabt, die aus wirklich Wissensgründen oder auch aus politischen Gründen nicht gegangen sind. Aber das war eigentlich eine Minderheit gewesen.
Der Eintrag im Dienstbüchli, der hat ihn auch im zivilen Leben verfolgt.
Aber was sagen ich den Leuten, oder? Warum das jetzt zurückkommen? Ich bin untauglich. Ja, warum? Und der Psychiater hat dir gesagt, dass eben, sie sind schwul. Und das war offensichtlich drin. Aber das war mir im Moment noch gar nicht bewusst, was das für Konsequenzen hat.
Genau. Der Hans-Ueli Stoller, der hat nachher Theologie studiert. Er ist Pfarrer geworden. Zuerst im Schwarzenburgischen, in einer kleinen Gemeinde. Nachher ein bisschen näher an Bären, in einer Vorortsgemeinde. Und immer, wenn er gezügelt ist, wenn er eine neue Stelle als Pfarrer angetreten hat, dann hat er sein Dienstbüchli müssen dem Sektionschef schicken. Und der Sektionschef war damals eine Institution im Dorf. Er musste damit rechnen, dass er der Eintrag im Dienstbüchli, dass das bekannt wird, dass die Leute wissen, dass er homosexuell ist, dass er wegen dem auch dienstuntauglich ist und dass er aufgrund von dem seine Stelle verliert.
Was hat er denn gemacht?
Er hat darauf dann nochmal einen Psychiater konsultiert. Er hat ihn gefragt, ja, was soll er in der Situation machen. Und dann hat man sich darauf geeinigt, dass man den Teil, der explizit gestanden ist, dass er schwul ist, also der Eintrag 255, abnorme Sexualität, dass man den aus dem Dienstbüchli entfernt.
Also rausreisst, rausschneidet, so?
Rausschneidet und er hat gesagt, man hat dann die Seite euch zusammengeklappt.
Okay, ziemlich kreativ. Jetzt nochmal grundsätzlich gefragt, was war genau das Problem, wenn man schwul war in der Armee? Wo hat die Armee das Problem gesehen?
Also das Problem war, in dem Umfeld damals, man hat einfach nur das Militärische, das Heterosexuelle, das Normative, hat man als richtig und korrekt angeschaut. Alles, was anders war, alles, was nicht der Norm entsprochen hat, war eine Gefahr für die Einheit der Armee, von der Wehrtüchtigkeit, von der Wehrbereitschaft. Das ist der Armee quasi wie gegen den Strich gegangen und das wollte man unbedingt vermeiden.
Hat sicher damit zu tun, dass früher noch viel mehr Homosexualität auf eine Art etwas Weibisches angedichtet worden ist? Oder dass das ein ganz komisches Bild gehabt?
Das hat sicher auch eine Rolle gespielt, ja. Es ist aber so, dass man sehr viel jetzt auch, wenn ich mit den Betroffenen geredet habe, es sind durchaus auch Offiziere oder höhere Grade in der Armee, die homosexuell sind, die zu der Zeit schon Dienst geleistet haben, die aber sagen, man hat immer mit diesen Vorurteilen auch gespielt. Also man hat ja immer damit gerechnet, dass jemand, der schwul ist, ja auch so sein wie Schwule sind.
Klischiert so, oder?
Genau. Mhm.
Die muss man aus der Armee rausnehmen, das ist ja eine männerdominierte, heteronormative Welt, die einfach der kräftige Mann gilt. Dass aber auch Schwule können kräftig sein und irgendwo mögen Zeug lüpfen, wo andere nicht mögen lüpfen. Das ist wie, das ist ein Bild gewesen, das es nicht gegeben hat, sondern das sind auch so weibische Männer gewesen, oder?
Und man hat eigentlich nicht damit gerechnet, dass ganz viel auch höhere Offiziere, die man aber nicht gewusst hat, dass sie schwul sind, dass sie trotzdem haben Dienst machen konnten, sich halt einfach müssen verstecken. Aber genauso wie jeder andere auch China Dienst geleistet hat.
Wie zum Beispiel die zweite Protagonist, die du drauf hast, Rolf Stürm. Kannst du mir etwas über ihn erzählen?
Der Rolf Stürm ist jemand, der erst spät sich geoutet hat.
Bin ich schon Hauptmann gsi, hab abverdient gha, hab eine riese Kompanie gha zum Abverdienen, hab riese Problem gha mit den Dienstverweigerern, mit den Waffenverweigerern, mit allen psychischen Problemen. Ich hab mit etwa 250 Rekruten angefangen und aufgehört mit 180.
Schon früh, 1970, hat er Taras gemacht, er hat Medizin studiert, er hat sogar eine Familie gegründet, er war geheiratet, hat einen Sohn, aber er hat erst später wie das eingestehen, dass er homosexuell ist. Er war dann in den USA in einem Aufenthalt und hat dann wirklich sich ans Herz gefasst und gesagt, jawohl, ich bin schwul. Er hat dann sich auch scheiden lassen. Er ist dann auch vor seine Truppe schon als Offizier und hat gesagt, Leute, ihr geht heute Blut spenden. Mir als Schwule ist das verboten. Ich darf nicht gehen. Und dann ist alle der Ladenbrei und dann gewusst, mein Kadi, der ist schwul. Es ist ein extrem mutiger Schritt. 1985 war das. Das war zu einer Zeit, wo das noch ein riesen Tabu war. Und auf der anderen Seite, durch das, dass er eine ganz andere Biografie hatte, sieht er es heute anders.
Dort hat man natürlich gelernt, dass in der Psychiatrie die abnorme sexuelle Veranlagung ein Nümmerli hat.
Also er sieht es so, dass quasi wie die Armee auch ein Abbild von der Gesellschaft oder von der damals vorherrschenden gesellschaftlichen Stimmung war. Also wo Schwulsein einfach noch ein Tabu war.
Aber das war ja nichts Spezielles, weil wir als Medizinstudenten ja im normalen Medizinstudium von unseren Psychiatrieprofessoren ja auch gelernt hätten, was der Freud schon gesagt hätte. Es ist eine unreife Sexualität, aber sie kann dann nachreifen und sie geht wieder weg oder mich kann so unterstützen oder mich kann umpolen. Also, das ist völlig Stand des Wissens im zivilen Studium und in der militärische Ausbildung.
Was hat es bedeutet für seine militärische Karriere, wenn er sich geoutet hat vor seinen Soldaten?
Er hat gesagt, von diesem Weg war seine Karriere beendet. Er ist nur noch lateral, also horizontal befördert worden, immer gegen oben. Obwohl er eigentlich bestens qualifiziert war als Arzt und als jemand, der im Ausland war. Und bei jedem anderen wäre es wahrscheinlich nach oben weitergegangen. Bei ihm ist es einfach so geblieben, dass er bis zum Schluss Hauptmann geblieben ist.
Verbittert worden darüber ist er aber nicht?
Nein, ist er nicht. Er hat aber an einem Ort einen Dienst leisten, wo er sich wohlgefühlt hat. Das hat er mir so erzählt.
Ich werde sicher keine Forderung auf Wiedergutmachung an die Armee stellen, weil meine Armeezeit war wirklich toll. Ich habe das gerne gemacht.
Und er hat euch nachher, später, den Prozess von der Armee zur Öffnung euch begleitet. Also er steht heute zum Beispiel mit dem Chef der Armee in Kontakt und erzählt euch aus erster Hand, wie das damals war und hat euch diesen Prozess von der Aufarbeitung mit initiiert.
Ein Unterschied zwischen den beiden, zwischen Hans-Willy Stoller und dem Rolf Stürmi, ist ja der, dass der Hans-Willy Stoller hat müssen gehen, wo man gemerkt hat, dass er schul ist. Beim Rolf Stürmi ist das nicht so gewesen.
Das hat wahrscheinlich auch damit zu tun, dass er schon wie eine Militärkarriere hinter sich hatte. Also er war schon fast mehr als 15 Jahre in der Armee gewesen, wo er sich wirklich geoutet hat. Das hat sicher eine Rolle gespielt. Und es hat auch eine Rolle gespielt, dass ja, er am Anfang noch wie als andere Person ist wahrgenommen wurde.
Du hast erzählt, Rolf Stürmi hat den Prozess bis ins Heute begleitet. Wie ist denn heute die Situation für Homosexuelle in der Armee?
Bei der Feldprediger kenne ich einen Transmann und ich kenne einen Schwulen. Und das war für mich in den 70er Jahren wahnsinnig hilfreich gewesen, wenn da ein Transmann-Feldprediger gekommen wäre. Also das hätte man sich gar nicht vorstellen können.
Heute ist Diskriminierung in der Armee verboten. Es ist auch so, dass man eine Fachstelle hat, wo man sich hinwenden kann. Also, wenn man betroffen ist von Diskriminierung, kann man das melden. Das wird auch geahndet. Man hat heute sogar einen Verein von Queer Officers, also offen Schwule, die Offiziere sind, die in der Armee Dienst leisten, die haben sich organisiert.
Natürlich sind wir heute in einer ganz anderen Situation. Wir haben wirklich Queer Officers, wo man sich herwenden kann mit der Offizierskarriere. Man kann das besprechen.
Ihr Badge ist ein Einhorn. Sie gehen offen mit dem um, stehen auch mit der Armeespitze in Kontakt. Zum Beispiel der Präsident der Queer Officers ist selber im Armeestab, hat ziemlich einen hohen Rang also in der Armee. Und in den letzten Jahren hat die Armee in diesem Bereich extrem Fortschritt gemacht.
Mag ja alles sein. Und trotzdem haben wir das Gefühl, die Armee ist jetzt schon auch noch ein Ort, wo schon sehr heteronormativ zu und her geht, oder nicht?
Es gibt sicher auch noch viele Truppen, wo das immer noch verbreitet ist. Schwule Witze, blöde Sprich und so. Aber ich glaube, der Unterschied ist wirklich, dass man von oben am Brie auch ein Zeichen gegeben hat, was man will und was man nicht will.
Du hast ja mit den beiden ehemaligen Soldaten geschwätzt, weil es heute eine Untersuchung gibt, zwar genau von dieser Zeit. Wer hat die Untersuchung angestoßen?
Angestoßen hat die Untersuchung ein parlamentarischer Vorstoß von der Priska Seiler-Graf. Sie hat damals bei einem Anlass von den Queer Officers zum ersten Mal von der Diskriminierung damals in den 70er, 80er Jahren gekehrt, hat die Geschichte auch gekehrt von den Leuten, die so einen Eintrag im Dienstbüchlein bekommen haben. Und das ist so wie die Initialzündung gewesen, dass nachher der Bundesrat auch gefunden hat, jawohl, wir wollten das gerne wissen, wie das damals genau gelaufen ist. Und jetzt hat das VBS, also die Armee hat jetzt der Universität Bern den Auftrag gegeben, dass ein Forschungsteam jetzt in den nächsten Jahren das anfängt, dort anschauen, Interviews führt, vor allem mit Betroffenen, auch die Archive anschauen, was man da alles noch für Material findet, für erstens mal feststellen, was ist überhaupt passiert, wie viele Leute sind betroffen gewesen. Und wie geht man nachher auch mit dem um? Mhm. Gibt es vielleicht nachher sogar eine Entschuldigung, ein Symbol oder vielleicht sogar eine Wiedergutmachung?
Mhm. Das ist alles realistisch in dem Fall.
Das hat man zum Beispiel auch in Deutschland hat man das so gemacht. Da hat man auch die Zeit vor der Wende hat man untersucht in der Armee. Man wollte wissen, sind Schwule diskriminiert worden, man hat das aufgearbeitet und man hat nachher auch bei gewissen schweren Fällen hat man dann auch eine Wiedergutmachung geleistet.
Was erhoffen sich der Hans-Willy Stoller und der Rolf Stürmi von dieser Untersuchung?
Sie sagen, mit dem, was damals passiert ist, haben sie eigentlich wie abgeschlossen. Aber sie finden es gut, dass es jetzt gemacht wird. Beim Hans-Willy Stoller, der ja ein bisschen mehr euch betroffen war, kann ich mir vorstellen, dass er es gut fände, wenn man zum Beispiel würde sagen, okay, wir zahlen den Wehrpflichtersatz zurück, den er leisten musste.
Das Aufarbeiten geht ja darum, irgendwo Gerechtigkeit zu schaffen. Jemand ist auf mich zugekommen und gesagt, das ist ja wie bei den Verdingkindern. Also es geht wirklich darum, uns, ich tue es uns sagen, oder mir, ist Unrecht widerfahren.
Du selber hast auch Militär gemacht, hast jetzt wie ein ganz neues Kapitel irgendwie untersucht von der Geschichte der Armee, die man so nicht kennt hat. Was hast du selber gelernt jetzt aus dieser Geschichte?
Also ich habe das am Anfang, als ich zum ersten Mal gehört habe von dem Paragraph oder von dem Eintrag, von dem Nummer, ich habe das einfach wahnsinnig gefunden. Dass einfach Da steht in einem offiziellen Dokument, Personen, Männer, aufgrund von ihrer Homosexualität, aufgrund von ihrer sexuellen Ausrichtung, wie markiert, stigmatisiert, das habe ich einfach wahnsinnig gefunden. Und das war auch der Antrieb, nachher dem neu wirklich nachzugehen und zu sagen, ich will jetzt wirklich wissen, was in diesen Dienstbüchlein drin gestanden ist, weil es ist bis jetzt immer so ein komisches Mysterium gewesen. Es hat mehrere auch Medienberichte zu dem Thema gegeben. Da ist immer so der Eintrag im Raum gestanden, HS, aber es hat nie jemand so richtig belegen. Und jetzt hier anhand von diesen Dienstbüchlein, die man jetzt hier hat, hat man das zum ersten Mal auch wirklich zeigen können. Und ich finde es einfach gut, dass man jetzt auch das wissenschaftlich anschaut, weil ich finde einfach, es ist unsäglich. Also in der heutigen Zeit kann man sich das eigentlich gar nicht mehr vorstellen.
Für HS braucht man wahrscheinlich kein dreiwendiges Glossar, um die Abkürzung zu verstehen.
Nein.
Wir lassen es gleich hoffen. Danke, Cyril.
Merci vielmals, Philipp.
Die Geschichte von Cyril Pinto, die er gemacht hat mit dem Hans-Ueli Stoller und dem Rolf Stürmer, den möchte ich sehr gerne verlinken. Das war sie, unsere aktuelle Folge von «Apropos». Produziert hat die Ausgabe der Tobi Holzer. Danke vielmals für die Zuhörerzeit. Ich heiße Philipp Loser und wir hören uns morgen wieder. Ciao zusammen.